Wir leben in einer Zeit voller Herausforderungen und Chancen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht im Mittelpunkt vieler Diskussionen, sei es wegen des Fachkräftemangels, steigender Energiepreise oder dem Wunsch nach mehr Innovationskraft. Gleichzeitig blicken wir auf eine beeindruckende Geschichte des Wandels und der Widerstandsfähigkeit zurück. Aber was bedeutet das für die Zukunft der Industrie und wie kann Deutschland seine Stärken nutzen, um auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort zu bleiben? Darüber spreche ich heute mit unserem neuen Vorstandsmitglied Thorsten Maschke. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft der Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolit.
Ja, herzlich willkommen bei Zukunft Industrie, dem Podcast von Renolit, in dem wir darüber sprechen, wie die Industrie in Deutschland die Zukunft gestaltet. Mein Name ist Susan Bausch, ich bin Lead Expert Corporate Development bei Renolit und natürlich wie immer eure Moderatorin. Heute haben wir ein hochaktuelles Thema, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Deutschland steht nicht nur vor Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Bürokratie und steigenden Energiepreisen. Gleichzeitig sind wir ja ein Land mit extremer Innovationskraft, einem starken Mittelstand und einer langen Tradition der Zusammenarbeit. Wie können wir also die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes sichern? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, das haben wir bereits in unserer allerersten Episode im Sommer 24 mit unserem damaligen CEO Michael Kundl diskutiert. Der hat mehr Mut gefordert. Und auch unser neuer CEO Carsten Jennecke hat in einer seiner letzten Folgen darüber gesprochen, wie er die Zukunft der Industrie in Deutschland sieht und auch ganz konkrete Ideen formuliert. Heute lautet unsere zentrale Frage, wie können wir die Stärken nutzen, die wir haben, um die Zukunft aktiv zu gestalten? Wie schaffen wir es, mehr Optimismus in den Mittelpunkt zu stellen? Die Zeiten scheinen ja gerade durchaus nicht einfacher zu werden. Deshalb freue ich mich heute besonders auf das Thema. Und es gibt noch einen besonderen Grund, warum ich mich auf diese Episode freue. Mein Gast ist nicht nur seit Oktober letzten Jahres neues Vorstandsmitglied bei Renolit, sondern heute zum ersten Mal Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Thorsten Maschke.
Hi Susan, vielen Dank. Freue mich auf den Podcast.
Thorsten, um unseren jeweiligen Gast kurz kennenzulernen, haben wir ein Gästebuch. Hättest du auch Lust, dich mit einem Steckbrief einzutragen?
Absolut.
Okay. Was ist dein Name? Hast du vielleicht einen zweiten Vornamen?
Keinen zweiten Vornamen. In der ganzen Familie. Auch meine Geschwister haben keinen zweiten Vornamen. Also einfach Thorsten.
Hast du einen Spitznamen?
Nein, eigentlich weniger. Schon gar nicht bei den Mannheimer Freunden.
Zu Hause vielleicht? Also in Anführungszeichen? Okay. Was ist deine Lieblingsband?
Ja, ganz früher war es U2, also in der Jugendzeit, würde ich mal sagen. Heute ist es eher breit gemixt. Also wir hören zu Hause alles von Soul, aber auch Coldplay etc. Also da sind wir breit aufgestellt.
Was machst denn du gerne in deiner Freizeit?
Ja, auf jeden Fall viel Zeit mit der Familie verbringen. Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, weil die Zeit da begrenzt ist. Und die begrenzte Zeit dann werde ich auch oft nutzen, sonntags morgens ganz in der Frühe mit einer Runde Golf mit ein paar Freunden. Mhm. Und ganz früh heißt dort 7.30 Uhr.
Oh, sonntags. Nicht schlecht.
Sonntags morgens. Im Sommer 7.30 Uhr, im Winter dann 8 Uhr.
Okay. Hattest du einen Wunsch, was du als Kind mal werden wolltest?
Ja, soweit ich mich erinnere, so richtig, also wenn, dann wäre es Arzt gewesen. Nicht aus einem bestimmten Grund, aber das hat mich, glaube ich, damals so ein bisschen fasziniert.
Okay, und wann, was bist du geworden? Was bist du jetzt?
Jetzt bin ich Vorstand bei der Renolit.
Hättest du noch mal einen Wunsch, irgendwo ein Praktikum zu machen? Also, oder wenn du könntest, wo würdest du eins machen?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob Carsten das auch schon gesagt hatte, aber bei einem der Tech-Giganten wäre schon mal spannend zu sehen, ob das jetzt Google wäre oder Apple. Ich glaube, das wäre schon spannend zu sehen, wie die Firmen operieren, wie die Firmen arbeiten, die Mitarbeitenden dort auch einbinden, kreative Prozesse dort vielleicht mal zu erleben. Also das wäre, glaube ich, mal ein spannendes Praktikum.
Mhm. Ja, an euch da draußen, ihr habt sicherlich die Folge gehört. Wir packen sie euch auch nochmal in die Shownotes, wo sich Carsten vorgestellt hat. Ich kann verraten, nein, das hat er nicht geantwortet. Er hatte was ganz anderes geantwortet.
Ja, dann war es ein anderer Kollege, glaube ich.
Ja, was ist denn dein Lieblingssnack, wenn es mal wieder länger dauert in langen, langen Meetings?
Leider Gottes zu viel Süßes. Das steht permanent auf dem Tisch. Das macht mir die Sache nicht einfach.
Okay, super. Ja, danke Thorsten für diesen Eintrag mit Steckbrief in unser Gästebuch. Ja, jetzt bist du seit ein paar Monaten hier im Vorstand. Da kennen dich einige schon, aber bestimmt noch nicht alle. Wie hat es dich zu Renolith gebracht? Was hast du davor gemacht und wie kam es dann, dass du hier aufgeschlagen bist?
Ja, ich bin im Münsterland groß geworden, sind so ungefähr 400 Kilometer nördlich von hier. Dort habe ich zunächst eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner. Und danach ein Maschinenbaustudium und danach habe ich nochmal ein Aufbaustudium gemacht zum Wirtschaftsingenieur. Mhm. Und danach ging es für mich bereits hier in die Region. Da war ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon verheiratet und habe mittlerweile auch zwei Kinder im Alter von 26 Jahren und 21 Jahren. Dazu kommt auch noch ein Hund, der ewig Kleinkind bleiben wird, glaube ich. Ja, und danach ging es für mich bereits in die Rhein-Neckar-Region, zu Freudenberg. Dort war ich auch 20 Jahre in verschiedenen Funktionen. Angefangen habe ich dort mal als globaler Projektleiter und danach in verschiedenen Leitungsfunktionen, war immer sehr automobilaffine Tätigkeiten und Verantwortungen, die ich hatte. Ja, und nach 20 Jahren kam dann die Entscheidung, ich hatte die Möglichkeit, ist sicherlich keine einfache Entscheidung gewesen, nach 20 Jahren bei Freudenberg, auch ein Familienunternehmen, werteorientiert. Ich hatte dann aber die Möglichkeit, in 2016 in die Schweiz zu gehen, zu Dettwiler, einem börsennotierten Unternehmen, wo ich dann als Vorstandsmitglied der Dettwiler Gruppe und auch parallel dann auch CEO einer Division dort verantwortet hatte.
Mhm. Und danach dann bist du zu Renolith gekommen?
Danach gab es eine kurze Zeit, aber danach ging es dann zu Renolith, ganz genau.
Und ja, wie bist du hier angekommen? Welche Eindrücke hast du aus der ersten Zeit? Was gefällt dir an der Rolle?
Ja, ich bin ja jetzt seit 6 Monaten hier im Vorstand und die ersten 6 Monate waren absolut geprägt von extrem vielen neuen Eindrücken, vielen Informationen, natürlich die Teams kennengelernt. Aber was ich sagen kann, ist, dass im Prinzip vom ersten Tag ab an und eigentlich schon davor, muss ich sagen, in all den Gesprächen, die ich mit dem Andreas Lang hatte, mit Michael Kundel, Pierre Vinon und Carsten Jennecke, die waren in dem Prozess involviert, habe ich im Prinzip den Spirit des Familienunternehmens dort auch mit der entsprechenden Wertekultur spüren können. Das war sicherlich auch ein ausschlaggebender Grund, warum ich mich dann auch für Renolith entschieden hatte. Und das hat sich dann im Prinzip fortgesetzt, als ich dann hier auch angekommen bin, in all den Teamsgesprächen, die wir hatten, offene Kultur und ja, wenn ich dann an meine Rolle hier und meine Aufgaben im Vorstand denke, dann gefällt mir natürlich vor allem die Diversifikation von Renolith. Mit 8 strategischen Einheiten, Market Units, decken wir natürlich eine Vielzahl von Marktsegmenten ab, also spannende Themen und sind damit natürlich auch in der Lage, die Höhen und Tiefen in den einzelnen Industrien sicherlich ausgleichen zu können. Es wird kein Jahr geben, in dem alles super läuft und es wird auch kein Jahr geben, in dem alles nicht gut läuft. Ja. Und parallel habe ich dann die direkten Verantwortungen für die SMU Interior Surfaces und Composites und darüber hinaus dann auch die Verantwortung für die Corporate Units, Innovation und Einkauf. Und sicherlich ein breites Spektrum mit unterschiedlichen Herausforderungen, was mich da entsprechend reizt.
Bist du davor schon ein Plastic-Head gewesen?
War nicht nur Kunststoff, aber grundsätzlich die Elastomer- und die Kunststoffindustrie. Also Freudenberg, da war ich in dem Bereich, die Dichtungen produziert haben für Automobilindustrie, für allgemeine Industrie, für viele andere Industrien. Da war das Produktspektrum, lag dort eher im Bereich der Elastomer-Komponenten, allerdings auch Kunststoffverbundteile. Und das Gleiche habe ich im Prinzip auch bei Dettwiler gehabt und Dettwiler hat dann auch Elastomerprodukte, Kunststoffprodukte für verschiedene Industrien von der Pharma-Branche, Automobilbranche, Allgemeinindustrie etc., Food and Beverage produziert. Also auch ein breites Spektrum Elastomer- und Kunststoffindustrie, würde ich jetzt mal sagen.
Okay. Super. Ja, dann starten wir doch mal mit unserem Thema dieser Folge. Ja, der Wirtschaftsstandort Deutschland. Also so wie man das mitbekommt, geht es in der öffentlichen Debatte oft um Herausforderungen wie Infrastruktur, Fachkräftemangel, Energiepreise, Bürokratie. Das haben wir ja auch schon öfters mal andiskutiert hier im Podcast. Was sind denn aus deiner Sicht, Thorsten, die größten Herausforderungen für unseren Wirtschaftsstandort hier?
Nur eins ist sicherlich richtig. Wir leben gerade in bewegten Zeiten. Ich meine, das sehen wir alle, wenn wir morgens die Zeitungen aufschlagen. Und wenn wir über die öffentliche Debatte dort auch sprechen und die Herausforderung, dann ist sicherlich noch ein Punkt hinzuzufügen, das sind auch die langwierigen Freigabeprozesse.
Mm.
Einige dieser Probleme tragen wir sicherlich bereits seit geraumer Zeit mit uns herum, ist also nichts Neues, sind keine Überraschungen. Und die aktuelle Lage in Europa und auch im Wirtschaftsstandort Deutschland fordern uns geradezu, hier umzudenken. Ja, fehlende Wettbewerbsfähigkeit, auch aber nicht ausschließlich aufgrund von hohen Energiekosten, verbunden mit den geopolitischen Risiken. Ja, und aktuell sicherlich auch dem Drang zu Protektionismus fordern uns aktuell enorm. Das heißt, ein Weiter-so wird es sicherlich nicht geben können. Und erste Impulse sind ja gerade mal gesetzt mit dem 500 Milliarden Infrastrukturpaket, sind dort gelegt worden. Geld alleine macht sicherlich nicht glücklich. Wichtig ist jetzt natürlich, die Investitionen zu planen und wohl überlegt zu planen. Das wird sicherlich jetzt uns alle bewegen.
Du sagst es schon, die Wettbewerbsfähigkeit ist ja das, was uns alle umtreibt. Bist du denn der Meinung, dass wir uns trotz Herausforderungen, wie du sie gerade beschrieben hast, zum Beispiel Protektionismus oder auch infrastrukturelle Herausforderungen, können wir uns international behaupten?
Also da kann ich eigentlich nur kurz und knapp antworten, auf jeden Fall. Wir haben immer bewiesen, dass wir in schwierigen Situationen Lösungen gefunden haben. Ich glaube, Deutschland hat viele neue Entwicklungen dort auch unterstützt, auch in der letzten Zeit. Und wir haben immer Lösungen in schwierigen Situationen gefunden. Also von daher bin ich fest in Überzeugung, dass wir das auch schaffen werden, auch in der schwierigen Zeit jetzt.
Wir in Deutschland neigen ja dazu auch gerne mal uns sehr auf das Negative zu fokussieren. Also natürlich gibt es Herausforderungen, es gibt negative Punkte, die auch in Diskussionen immer wieder auftauchen. Aber es gibt ja auch positive Dinge, ne? Wollen wir da mal raufschauen. Was würdest du sagen, vielleicht auch im Vergleich mit den Ländern, in denen du schon unterwegs warst, welche Stärken zeichnen Deutschland denn aus als Wirtschaftsstandort, wo wir vielleicht auch manchmal die Tendenz haben, zu wenig drauf zu schauen?
Ja, wir sind grundsätzlich, verfallen wir natürlich schnell zu sagen, dass Dinge schlecht laufen. Und wenn man dann unterwegs ist und alleine teilweise so banale Dinge dort auch, aber zuverlässig ausreichend Energie zu haben, das ist schon mal ein Thema, wenn man in Indien ist und dort sieht, dass Firmen teilweise an bestimmten Tagen nicht produzieren können, weil nicht ausreichend Energie vorliegt, dann ist es schon mal etwas, was wir hier sicherlich schätzen können dort auch. Aber darüber hinaus, ich hatte es eben ja auch schon mal gesagt, wir finden immer Lösungen. Wir sind ein Land der Erfinder, waren wir, glaube ich, schon immer. Und das zeigt im Prinzip auch, wenn man sich so ein paar Statistiken anschaut dort auch in 2024 hat Deutschland circa 25.000 Patente angemeldet.
Mhm.
Das ist etwas abgeschlagen von Amerika mit über 40.000 Patenten. Aber wenn man das absolut. Und wenn man das pro Kopf dann auch nochmal rechnet, dann sind wir sicherlich besser als Amerika. Und damit liegen wir hinter den USA weltweit auf Rang 2, was ich als sehr beeindruckend erachte. Und dann gibt es so Firmen wie Siemens, die haben 24 Patente pro Tag angemeldet.
Wow.
Und führen damit sicherlich auch die Rangliste in Europa an.
Mhm.
Ja? Und darüber hinaus sind in der Rangliste in Europa in Deutschland oder Deutschland mit weiteren Firmen vertreten. Ob das Siemens hatte ich gerade gesagt, aber auch BASF sicherlich und auch Bosch. Und damit mit 3 Firmen unter den Top 10. Ich glaube, das sind beeindruckende Zahlen, die zeigen, wie innovativ unsere Wirtschaft ist und auch sein kann. Und auch nur so können wir den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa am Ende resilienter machen und wettbewerbsfähiger machen.
Ist das zum Beispiel etwas, von dem du sagst, wenn wir uns stärker auf Lösungen und Stärken konzentrieren wollen, ist es die Richtung, die du meinst? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du noch andere Dinge im Kopf? Weil du, also Innovationskraft ist natürlich ein wahnsinniges Argument und eine große Stärke, auf die man Fokus legen kann.
Definitiv, ja. Und was ich im Prinzip damit meinte, ist, dass wir teilweise zu viel Negativität in unseren Diskussionen haben, in den wirtschaftlichen Diskussionen, aber auch wenn wir zu Hause ab und zu mit Freunden sitzen dort auch, dann ist es oftmals in der Gesellschaft auch, dass wir tendieren, über die negativen Dinge dort auch zu sprechen. Und wenn, meiner Meinung nach, wenn wir die gleiche Energie halt aufwenden würden, um über Lösungen und Möglichkeiten nachzudenken, dann wären wir sicherlich einen großen Schritt weiter.
Also ist es für dich auch eine Einstellungssache eigentlich?
Definitiv, absolut. Und ich glaube, mit einer positiven Einstellung dort auch und dem Drang dort auch, sich auf Lösungen zu fokussieren, wird man am Ende des Tages auch kreativer sein und die Zusammenarbeit fördern, was letztendlich dann nicht nur in der Gesellschaft helfen wird, sondern auch den Unternehmen in verschiedenen, also das gilt da nicht nur für Deutschland, das gilt sicherlich auch weltweit.
Mhm. In welche Richtung sollten sich denn Visionen oder positive Visionen entwickeln, ja, aus Unternehmen, aus Politik oder Gesellschaft, um Deutschland dann zukunftsfähig zu machen?
Das ist eine gute Frage.
Sicherlich
einfacher gesagt als am Ende getan. Worauf es aber ankommt ist, und du hattest es schon gesagt, Michael Kundel hat es im letzten Jahr auch anklingen lassen und sich darauf fokussiert, es ist der Mut, am Ende des Tages Dinge anzugehen, Impulse setzen zu wollen und auch an die eigenen Stärken dann zu glauben, ja, diese Dinge bewegen zu können. Natürlich sollten sie immer zukunftsorientiert, langfristig und auch inspirierend sein. Grundvoraussetzung ist hier sicherlich eine positive Einstellung und der Wille, etwas verändern zu wollen, das, was ich eben schon auch angedeutet hatte.
Hast du vielleicht Beispiele, wo du das schon beobachten konntest? Also sei es jetzt aus Industrie oder Politik, wie Mut und Entschlossenheit sowas vorantreiben kann, auch Veränderungen anstoßen kann?
Es ist sicherlich jetzt noch zu beweisen, aber was ich, die aktuelle Entscheidung, die wir natürlich jetzt gesehen haben mit dem 500-Milliarden-Paket, Infrastrukturpaket, das ist eine Entscheidung aus der Politik, die sehr viel Mut erfordert. Also wir bauen hier massiv Schulden auf. Diese Schulden werden sicherlich Generationen beschäftigen. Und für mich ist allerdings auch klar, in dem Falle ohne die Investitionen würden wir den zukünftigen Generationen eine Infrastruktur überlassen, welche es sicherlich auch schwierig machen wird, im globalen Kontext, im globalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu sein. Und ausländische Investoren am Ende des Tages auch nach Deutschland zu ziehen, um dort auch neue Arbeitsplätze, neue Industrien, neue Technologien anzusiedeln. Und von daher finde ich das eine mutige Entscheidung. Aber wie gesagt, für mich auch so ein bisschen alternativlos.
Jetzt bist du ja an der Führung von unserem Unternehmen, von der Renolith, beteiligt. Was denkst du, wie können Unternehmen beziehungsweise dann ganz konkret Führungskräfte anfangen oder eine Kultur verstärken, die Mut und Innovation fördert?
Ja, um eine Unternehmenskultur zu schaffen, bedarf es Werte, ja, Überzeugungen und natürlich auch die Verhaltensweisen. Das baut sich auch nicht von einem auf den anderen Tag auf. Also man kann jetzt nicht, ich sag jetzt mal, Dekret ist sicherlich momentan ein Unwort, aber man kann es nicht in der Form einfordern. Das ist am Ende des Tages leading by example dort auch, wie man immer so schön sagt. Und es bedarf auch den Mut, Fehler zuzulassen in der Organisation. Weil das wird am Ende des Tages dann die Kreativität im Unternehmen, in den Teams dort auch fördern, die Zusammenarbeit fördern und am Ende des Tages auch das notwendige Engagement im Prinzip der Mitarbeitenden dort auch sich für das Unternehmen einzusetzen. Also der Überzeugung bin ich absolut.
Das klingt immer so einfach und schön dahergesagt, ne? Was gerade den Mut mal Fehler zu machen, weil wir ja auch in Deutschland und auch in anderen Unternehmen, die ich kenne, doch immer sehr auf Qualität aus sind und das unser Kennzeichen oder unser Markenzeichen ist, ja. Hast du da einen konkreten Tipp, wie man das vereinen kann?
Well, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, das ist sicherlich nicht einfach. Einfach zu viele Fehler kann man sich sicherlich auch nicht erlauben, das ist auch klar. Aber am Ende des Tages dort auch erfordert es wieder den Mut, auch mal Wege zu gehen, auch mal etwas auszuprobieren. Wenn man am Ende des Tages feststellt, es funktioniert nicht, aus diesen Fehlern zu lernen für neue Ideen, die man dann umsetzen kann. Und das ist ein täglicher Prozess. Also das ist nicht etwas, wie gesagt, was man auf die Agenda setzen kann und einfordert, weil es auf der Agenda steht, sondern das muss tagtäglich gelebt werden.
Wenn wir jetzt mal auf die Herausforderungen schauen, vor denen wir stehen, die allermeisten kann ja nicht nur eine Gruppe lösen, wie zum Beispiel Industrie oder Politik. Das allermeiste erfordert ja eine Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft, der Politik, der Industrie, also allen Beteiligten. Was erwartest du denn von der Politik, um den Wirtschaftsstandort zu stärken?
Ja, da gibt es eine ganze Menge Punkte dort auch und viele Verbände arbeiten ja auch momentan an verschiedenen Positionspapieren dort auch, die es dann immer sehr plastisch und eindrücklich dann auch aufzeigen. Aber sicherlich spielt dort, Energiepreise spielen dort eine große Rolle. In dem letzten Podcast auch vom Carsten, er hat es ja, glaube ich, auch aufgezeigt, was es denn bedeuten würde, wenn wir unsere gesamte Produktion, die wir in Deutschland haben, in Amerika hätten. Das ist eine rein theoretische Kalkulation dort, aber für uns würde es bedeuten, dass wir über 15 Millionen weniger Energiekosten hätten. Und das nur auf den Standort Deutschland bezogen. Das heißt, wir brauchen hier schon sichere Energie und das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Das wird sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus haben wir die anderen Themen gehabt, wie Genehmigungsprozesse, was sehr stark verbunden ist dann auch mit dem Bürokratieabbau. Wir brauchen Ansiedlungsflächen für Industriebetriebe, die geschaffen werden müssen, dass wir auch hier am Standort wachsen können. Fachkräfte ist ein Riesenthema. Nichts Neues. Wir sehen es gerade bei uns dort auch. Wir werden auch in den nächsten 10 Jahren, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, in den nächsten 10 Jahren werden wir 10% unserer Belegschaft hier in Deutschland alleine ersetzen müssen, weil die Mitarbeitenden hier in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Das muss geleistet werden. Das geht über Ausbildung natürlich, strukturierte Ausbildung. Das wird aber sicherlich auch über Fachkräfte aus dem Ausland sein müssen. Ne? Dann haben wir noch das Thema Digitalisierung, KI-Einsatz. Ich glaube, da kann Deutschland eine bedeutende Rolle spielen.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, kann Deutschland eine Schippe zulegen?
Ja, das auch. Das ist sicherlich ja die Kehrseite. Wir müssen sicherlich etwas tun, aber es ist ein neues Themenfeld, was dort auch besetzt wird. Und ich glaube schon, dass Deutschland, und wir haben ja eben über die Patente gesprochen, viele der Patentanmeldungen sind gerade in diesem Umfeld, sogar die meisten Patentanmeldungen in dem Umfeld. Also von daher glaube ich, dass wir dort auch eine bedeutende Rolle spielen können, was dann auch einhergeht mit Innovationen fördern, den Wirtschaftsstandort hier Deutschland. Was dann für nicht nur für Deutschland gilt und auch für Europa ist, und da haben wir ja gerade eine ganze Menge aktueller Diskussionen, aber die Märkte sollten und der Welthandel sollte offen gehalten werden. Wir leben vom Export, wir sind darauf angewiesen auch zum hohen Grad. Da sollte die Politik sicherlich auch unterstützen, dass dieser offene Welthandel bestehen bleibt. Ja, Infrastrukturpaket ist ein Thema, haben wir auch schon angerissen. Die 500 Milliarden werden sicherlich helfen, die Infrastruktur. Also wenn ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir nach Münster fahren, in die Heimatregion, sage ich jetzt mal, wobei unsere Heimat der Familie ist jetzt hier in der Rhein-Neckar-Region, aber da müssen wir über die Sauerlandlinie fahren. Da ist eine Brücke jetzt seit mehreren Jahren gesperrt.
Ja.
Marode, musste gesprengt werden. Jetzt dauert es Jahre, bis eine neue Brücke dort auch wieder aufgebaut ist. Ich glaube, das können wir uns zukünftig in der Form sicherlich so nicht leisten. Zeigt aber im Prinzip auch die Notwendigkeit, in die Infrastruktur hier zu investieren. Ja, ein weiteres Thema, was mir dann auch noch einfällt, ist sicherlich, und das hat uns auch die Pandemie gezeigt, eine sichere Rohstoffversorgung, die Lieferketten abzusichern, ist auch ein Thema. Da muss die Politik oder kann die Politik sicherlich auch unterstützen. Und last but not least würde ich dann auch noch anführen, die Transformation zur grünen oder eine grüne Transformation, die aber sicherlich pragmatisch umgesetzt wird. Wir werden immer in einem Mix leben müssen, ist dann auch ein Thema, wo die Politik dann auch unterstützen kann.
Welche Verantwortung trägt dann, würdest du sagen, die Industrie, gerade bei so Themen, wenn du jetzt sagst, grüne Transformation, wie kann die Industrie da unterstützen oder wo sagst du, da ist noch Potenzial für bessere Kooperation?
Ja, Kooperation ist da der wichtige Punkt. Oder auch. Wir brauchen da einen konstruktiven Austausch. Wir können uns nicht erlauben, die Probleme, die es ja faktisch gibt, die wir alle kennen, zu leugnen. Dafür dreht sich die Welt momentan zu schnell. Und wir müssen gemeinsam die Lösung erarbeiten. Grundsätzlich will jedes Unternehmen profitabel wachsen und am Ende auch somit sichere Arbeitsplätze anbieten. Und das auch im Wirtschaftsstandort Deutschland. Also kein Unternehmen geht freiwillig und ins Ausland. Und baut die Zelte hier komplett ab in Deutschland. Also das da der festen Überzeugung bin ich schon.
Mhm. Wir haben jetzt ja, Thorsten, schon ein paar Mal auch über die Renolith-Gruppe gesprochen. Natürlich, wir arbeiten beide in der Renolith-Gruppe. Welche Rolle kann denn so ein Unternehmen wie Renolith spielen? Also sagen wir mal aus dem Mittelstand heraus oder auch aus dem größeren Mittelstand heraus, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Gibt es da Hebel, die bedient werden können?
Definitiv und aktuell für mich nicht, natürlich auch einfach zu beantworten. Ja, wir haben ja gerade die Entscheidung auch getroffen, zusammen mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand, 130 Millionen über die nächsten Jahre hier in den Standort Worms, in die Region und somit natürlich auch in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu investieren. Wir modernisieren den Standort in Worms, erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit, erhöhen auch die Kapazität am Standort Worms um 50%. Weil wir dann die beiden sehr nah beieinander liegenden Standorte Frankenthal und Worms zusammenlegen. Ja. Und unterm Strich bieten wir damit auch allen Mitarbeitenden am Standort in Frankenthal einen modernen Arbeitsplatz in Zukunft dann auch in Worms an. Das heißt, die Arbeitsplätze bleiben der Region und dem Wirtschaftsstandort in Deutschland erhalten und das auf lange Zeit. Ja.
Und wie würdest du sagen, welche Impulse können dann so Unternehmen wie Renolith der deutschen Wirtschaft insgesamt geben?
Ja, du hast schon angedeutet dort auch, der Mittelstand hat eine große Bedeutung und eine enorme Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Man darf hier nicht vergessen, dass fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung von kleinen und mittelständischen Unternehmen generiert wird. Und mehr als 50% aller Erwerbstätigen auch aus dem Mittelstand kommen. Also somit können aus dem Mittelstand natürlich enorme Potenziale für das Wachstum in Deutschland generiert werden.
Mensch, Thorsten, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Danke für die spannenden Einblicke und die inspirierenden Impulse. Das war ein tolles Gespräch zu einem Thema, das uns ja doch alle betrifft. Und vor allem danke, dass du jetzt hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich hoffe, wir hören in Zukunft noch mehr von dir.
Vielen Dank, Susan, hat mich sehr gefreut.
Ja, und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie seht ihr denn die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland? Teilt gerne eure Gedanken mit uns. Wenn ihr außerdem Fragen oder Anregungen für zukünftige Themen habt, dann schreibt uns auch gerne. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine der Folgen. Thorsten, nochmal lieben Dank, dass du dabei warst und an euch alle da draußen. Bis bald. Tschüss.